Herzlich willkommen beim Wert- und Wohlsein-Podcast. Ich bin Chris Hauf, Finanzexpertin und Unternehmerin. Unser Ziel ist es, dir und Ihnen die Welt der Finanzen und alles, was damit zu tun hat, näher zu bringen, indem wir versuchen, Ihre und Eure Fragen rund um Geld und Absicherung zu beantworten. Heute geht es um Finanzen im weiteren Sinne, wichtig für die Absicherung. Herzlich willkommen, Vera Feigl, Rechtsanwältin in der Familienkanzlei Famica, war bereits einmal bei uns zu Gast und heute wollen wir noch mal etwas tiefer in das Thema einsteigen. Wir starten noch mal mit einem Überblick zum Thema Vorsorgevollmacht als wichtigen Bestandteil der Vorsorgeplanung. Vielleicht, wenn Sie einfach ausführen, was ist eine General- und eine Vorsorgevollmacht genau und was regelt sie?
Ja, guten Morgen, Frau Hauf. Ja, sehr gerne. Wir haben ja schon mal in der ersten Folge insgesamt geschaut, was braucht man so als Vorsorgeplanung. Und der eine wichtige Bestandteil ist die General- und Vorsorgevollmacht. Eine Vorsorgevollmacht ist die Vollmacht, die man errichtet, um für die eigenen Situationen, in der man rechtlich nicht mehr tätig werden kann, einen Vertreter zu haben, einen rechtlichen Vertreter und damit eigentlich die Betreuung zu vermeiden. Die Vorsorgevollmacht meint damit die persönlichen Angelegenheiten, die einen betreffen. Zum Beispiel medizinische Versorgung.
Stimmt, da hatten wir ausführlich drüber gesprochen, das ist richtig.
Genau, und diesen Teil nennt man dann Vorsorgevollmacht. Die Generalvollmacht ist das, was ich in der letzten Folge schon mal sagte, so der Generalschlüssel eigentlich, also das gesamte rechtliche Handeln. Mhm. Es gibt ja noch mehr als die persönlichen Möglichkeiten oder Handlungsbereiche, die einen betreffen, also die ganzen Rechtsangelegenheiten, Vertragsabschlüsse zum Beispiel. Und da kommt eine ganze Menge Dinge zusammen, die man regeln sollte, wenn man sich so eine Vollmacht letztendlich mal anschaut, dann sieht man, wie viele verschiedene Bereiche man regeln muss.
Mögen Sie vielleicht mal ein paar exemplarische Bereiche aufzeigen, einfach, dass man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt?
Gerne. Also wir empfehlen grundsätzlich so eine Vorsorgevollmacht, die man da errichtet, als sogenannte Generalvollmacht auszustatten. Das heißt, man bevollmächtigt eine Vertrauensperson für sämtliche Handlungsbereiche. Dann unterteilt man die Vollmacht in die vermögensrechtlichen Bereiche und in die persönlichen Bereiche.
Das heißt, es ist ein Dokument.
Es ist ein Dokument. Im Grunde genommen steht da drin, hiermit bevollmächtige ich und dann steht da meine Vertrauensperson drin, für mich in allen Bereichen rechtlich tätig zu werden. So in der Art jetzt kurz gesprochen, ist das eigentlich schon die Vollmacht. Warum reicht das jetzt nicht? Mhm. Die Rechtsprechung hat irgendwann mal gesagt, ja, was ist denn alles? Das weiß ja keiner so genau. Deswegen hat sie dann doch gesagt, es soll konkreter ausgestaltet sein, damit man denn genau weiß, was meint der Vollmachtgeber. Ich glaube, letztendlich dient es dazu, klarzustellen, dass der Vollmachtgeber auch wirklich alles im Blick hatte, was er damit meint. Und daher führen wir die einzelnen Rechtsbereiche wirklich auf und unterteilen die Vollmacht, machen sie ausführlicher. Also da ist der erste Teil der vermögensrechtliche Teil. Das sind zum Beispiel die Bankvollmachten, Depotvollmachten, über die wir schon gesprochen hatten, die
genau,
man natürlich
im besten Fall auch
bei der Bank selber schon errichtet. Sollte man das aber vergessen haben oder einfach nicht gemacht haben, würde man mit einer Urkunde, mit einer notariellen Vollmachtsurkunde auch bei jeder Bank dasselbe Ziel erreichen. Im Zweifel dauert es etwas länger. Deswegen bleibt es natürlich bei der Empfehlung, auch Bankvollmachten zu errichten. Aber es gibt ja auch andere Dinge, die man zu tun hat. Man ist zum Beispiel Eigentümer einer Eigentumswohnung und ist in einer Wohnungseigentümergemeinschaft Mitglied. In einer solchen Versammlung aufzutreten, ist nicht möglich ohne eine entsprechende Vollmacht. Man erbt, man möchte ein Erbe annehmen, ausschlagen, man möchte Behandlungsverträge abschließen, Heimverträge, Pflegeverträge, Post abholen. Sie können keine Post abholen ohne Vollmacht. Im Zweifel, wenn Sie ein Einschreiben zu Hause haben, liegt da so eine Karte der Post, da können Sie jemandem eine Einzelvollmacht geben.
Korrekt,
bitte hol für mich mal das Einschreiben ab. Das geht, aber wie machen Sie das, wenn Sie in einem Zustand sind, wo Sie im Moment über eine etwas längere Dauer oder wirklich dauerhaft nicht in der Lage sind, so eine Vollmacht auszufüllen? Das kann niemand. Bis hin zur Regelung persönlicher Dinge dann, zum Beispiel der Umgang der eigenen Person mit Dritten. Es gibt ein Fall konkret, der mir im Kopf vorschwebt, da wollte eine Mutter Umgang mit ihren Kindern haben. Das eine Kind hat diese Mutter gepflegt und die Mutter wollte mit dem anderen Kind Umgang haben und dieses Kind hat einfach den Umgang verwehrt. Also die Regelung des Umgangs, wir kennen das normalerweise beim Umgang von Kindern mit Eltern oder mit Vertrauens- oder Verwandten und Vertrauenspersonen. Aber natürlich gibt es das auch für die nicht mehr handlungsfähige erwachsene Person, die Regelung des eigenen Umgangs mit Dritten. Dann ein ganz neueres Thema ist der digitale Nachlass. Der Fall ist vielleicht auch vielen bekannt, weil er breit durch die Presse ging, dass ein junges Mädchen sich das Leben genommen hatte und bei Facebook ein Konto hatte und die Eltern wollten Einsicht haben in dieses Konto und in diesen digitalen Nachlass und wollten dann auch irgendwo das Konto löschen und konnten das nicht. Das war nicht möglich.
Ist sowas über ein Testament zu regeln oder würde ich das über eine Vollmacht regeln müssen?
Das würde ich über eine Vollmacht regeln, vor allem wenn wir eben über die Zeit zu Lebzeiten sprechen. Das kann ja auch schon ein Thema sein, dass ich das zu Lebzeiten möchte. Mhm. Und eine Vollmacht empfehlen wir ohnehin über den Todeszeitpunkt hinaus zu errichten, sodass sie also auch erstmal weiter gilt, bis man im Zweifel ein Testament hat, wenn es denn eines gibt, und dieses eröffnet wird und das greift. Denn oft ist eine große Zeit zwischen dem Todeszeitpunkt und der Eröffnung eines Testamentes. Da wartet man ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis Testamente eröffnet sind, Erbscheine erstellt sind. Das kann eine Zeit dauern und in der Zeit ist niemand handlungsfähig. Diese Vollmacht, die man da erstellt hat, wenn man sie denn so eingerichtet hat, dass sie über den Tod hinaus gilt, hat den Vorteil, dass die Verwandten, die Erben, auch danach noch handlungsfähig sind.
Das heißt, sie könnten dann, was den digitalen Nachlass betrifft, veranlassen, dass die entsprechenden Konten in den sozialen Medien geschlossen werden, entsprechend ruhend gestellt werden oder wie auch immer.
Genau. Richtig. Bisschen sich Zugang zu verschaffen zu Laptops, zu Handys und solchen Dingen, was ja normalerweise nicht möglich ist. Das sind ja private Daten. Da können Sie ja nicht einfach irgendwo hingehen, können die jetzt knacken lassen oder irgendwas, Passwörter rausfinden lassen. Das ist möglich mit einer entsprechenden Vollmacht. Das gehört auch da rein. Jetzt kann man diese Vollmacht ausgestalten, wie man sie eben möchte. Da sind wir wieder beim Punkt, wie wichtig ist die Beratung? Ich muss mir klar sein, wofür erteile ich da Vollmacht und wem erteile ich sie? Welche Risiken hat das? Das muss man abwägen, Vor- und Nachteile, Risiken. Und was möchte ich denn geregelt haben in der Vollmacht? So eine Vollmacht ist eine Art Generalschlüssel, haben wir schon mehrfach gesagt. Und wenn ich jetzt meinem Bevollmächtigten Anweisungen geben möchte oder ich sage, bestimmte Bereiche soll er nicht wahrnehmen oder nur in bestimmten Situationen, dann kann ich das machen. Und dazu brauche ich vielleicht auch eine Beratung, um mir klar zu sein, wo möchte ich es einschränken, welche Risiken möchte ich nicht eingehen. Und dazu mache ich dann eine Vereinbarung, die ich mit meinem Bevollmächtigten abschließe. Die ist reinweg im Innenverhältnis.
Also so eine Art Vertrag.
Richtig.
Also das wäre jetzt nochmal ein weiteres Dokument, über das wir noch nicht gesprochen haben.
Richtig, das ist ein weiteres Dokument, was sehr wichtig ist. Denn da schreibe ich rein, wie diese Vollmacht denn zu benutzen ist, die ich dargestellt habe. Im Außenverhältnis muss sie immer allgemein gültig bleiben. Sonst ist sie nicht richtig einsetzbar. Wenn ich Einschränkungen ins Außenverhältnis gebe, das kann ein Dritter einfach nicht prüfen. Deswegen mache ich im Innenverhältnis eine Anweisung fertig, so als ob ich eben demjenigen, den ich mit einem Schlüssel für mein Haus gegeben habe, sage, wie er mit meinem Haus und mit meinen Pflanzen und mit meinem Haustier umzugehen hat.
Was okay, da brauche ich aber natürlich jemand, eine Person, also die oder der auch bereit ist, das Ganze so umzusetzen. Das stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor.
Das ist es auch nicht. Tatsächlich ist das eine große Verantwortung und im Zweifel auch nicht wenig Arbeit. Darüber muss man sich klar sein. Und das sollte man und muss man deswegen auch mit der bevollmächtigten Person besprechen.
Honoriert, wird sowas denn honoriert? Also würde man da also jetzt vereinbaren, also als Mutter oder Vater, wenn ich dann Sohn oder Tochter bevollmächtige, im Beispiel, oder auch eine Freundin, einen Freund für eine Vorsorgevollmacht, würde ich da irgendwie finanziellen Ausgleich eben auch anbieten?
Ganz wichtiger Punkt. Wenn man nichts regelt, dann würde es wahrscheinlich für Angehörige erstmal, würde man davon ausgehen, dass es keine Honorierung gibt. Aber genau das kann man auch regeln und sollte man auch besprechen mit dem Bevollmächtigten.
Was ist denn da üblich? Also gibt es da irgendwelche Standards? Es ist ja eigentlich ein Thema, was noch nicht so in der Öffentlichkeit eigentlich ist, dass man sich da Gedanken macht.
Wie macht da man muss man das konkret denn sehen, worum es geht. Und das kann man dann auch wieder besprechen in der Beratung. Es gibt halt gesetzliche Betreuervergütungen, an denen man sich orientieren kann. Da müsste man dann reinschauen, für welche Rechtshandlung und welchen Umfang das Ganze wieder hat. Das ist gar nicht so einfach festzustellen. Aber daran kann man sich dann orientieren. Aber man muss es konkret unbedingt besprechen mit dem Bevollmächtigten. Die eigenen Kinder werden in der Regel keine Vergütung haben wollen oder die eigenen Eltern. Eine dritte Person vielleicht schon, weil es doch eine erhebliche Aufgabe ist. Vielleicht möchte man das selber dann Freunden auch gar nicht so zumuten. Deswegen ist diese vertragliche Regelung mit dem Bevollmächtigten sehr wichtig. Kommt zum Beispiel noch ein Punkt dazu. Per Gesetz ist der Bevollmächtigte verpflichtet, Rechnung zu legen. Das heißt, das Gericht kann in einer Kontrolle eine Rechnungslegung verlangen, in die Vorlage eines regelrechten Kassenbuchs. Und davon kann der Vollmachtgeber seinen Bevollmächtigten auch befreien und sagen, du brauchst für mich kein Vermögensverzeichnis zu erstellen und du musst auch keine Rechnung legen, davon befreie ich. Und das würde man mit einer nahen Vertrauensperson, mit den eigenen Kindern höchstwahrscheinlich tun.
Verstehe. Das kann man also regeln. Weitere Frage vielleicht von mir zu diesem Thema. Wäre es denn möglich, zum Beispiel auch zwei Personen zu bevollmächtigen, die gemeinsam entscheiden? Ist sowas auch denkbar?
Auf jeden Fall kann man mehrere Personen bevollmächtigen. Ist ja auch ein Thema für Menschen, die zum Beispiel mehrere Kinder haben. Genau. Ich möchte, dass alle meine Kinder bevollmächtigt sind. Auch darüber spricht man, was die Eignung angeht. Es gibt ja Fälle, ein Kind wohnt nah an dem Vollmachtgeber, ein Kind ist vielleicht auf einem anderen Kontinent. Dann muss man auch mal überlegen, wie sinnvoll ist das jetzt. Man setzt aber auch gerne zwei, drei Kinder ein und regelt dann wieder im Innenverhältnis, wer entscheidet denn an erster Stelle. Diese Vollmacht erteilt man immer so, dass jedes Kind selbstständig allein handlungsberechtigt ist. Sonst sind sie in der Praxis in der Situation, dass sie immer drei Kinder vor Ort haben müssen. Also sie müssen drei Kinder zusammen zur Behörde gehen und irgendwas beantragen. Das ist ziemlich umständlich.
Verstehe.
Sehr sperrig.
Ja, das ist sperrig in der Tat.
Genau. Sie geben also jedem Kind die volle Vollmacht. Und im Innenverhältnis, in dieser Beratung, klären sie, wer soll denn als Erster handeln? Vielleicht das Kind, das nahe dran wohnt. Und wer soll als Zweiter handeln?
Und wie finden vielleicht auch die Abstimmungsprozesse untereinander
richtig
statt?
Richtig. Und das kann man ja dann in diesem Innenverhältnis regeln. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der mir in den Formularen und in diesen Internetberatungen zu kurz kommt. Dass, glaube ich, vielen gar nicht klar ist, dass man überhaupt solche innenvertraglichen Regelungen treffen kann und treffen sollte und wie man die denn trifft. Dafür, das ist ja individuell und das sollte man dann auch so besprechen. Ja, und das kann dann nachher allen Beteiligten die Arbeit sehr erleichtern, wenn ich mal zum Beispiel an die Rechnungslegung denke, und auch den eigenen Willen dann viel besser umsetzen. Was ist zum Beispiel mit Schenkungen? Darf mein Bevollmächtigter Schenkungen an Dritte vornehmen oder an sich selbst? Das kann man regeln. Wenn jetzt ein Elternteil sagt, mein Kind hat ja immer von mir ein Geschenk bekommen und soll auch weiterhin sein Geburtstagsgeschenk bekommen, dann schreibt man das damit rein.
Mhm. Ist ja wirklich ein extrem komplexes Thema, wenn man das jetzt mal so in die Tiefe geht. Ist es auch ein bisschen abhängig, würde ich mal sagen, davon, in welchem Lebensabschnitt befinde ich mich. Also jetzt haben wir vielleicht drüber nachgedacht, wie Eltern das regeln würden, die vielleicht, ich sag mal, in den ersten Jahren ihres Ruhestandes sind, wo noch nichts droht, in Anführungsstrichen, wo ein gewisses Vermögen da ist. Kann man sowas denn auch ändern, wenn also jetzt ein junger Mensch eine Vollmacht erteilt und dann ändert sich der Lebensweg oder die Konstellation, dass man vielleicht jemand nicht mehr gerne in der Vollmacht hat und jemand lieber drin hat? Wie macht man das denn dann?
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. So eine Vollmacht ist jederzeit frei widerruflich. Mhm. Als Vollmachtgeber habe ich ja das Heft in der Hand und kann selber entscheiden, wer ist Bevollmächtigter, und das kann ich von einem Tag auf den anderen ändern. Wenn man als junger Mensch eine Vollmacht errichtet, sollte man sich auch klar sein, dass man sowas immer wieder auf Wiedervorlage sich quasi selber legt, vielleicht nach ein paar Jahren dann, vielleicht am Anfang in einem kürzeren Abstand, wenn man noch seine Lebenssituation stark veränderlich hat, und später in etwas größeren Abständen. Sollte man sich aber regelmäßig anschauen, was hat sich verändert? Vielleicht hat man geheiratet, vielleicht sind Kinder dazugekommen, vielleicht hat man sich auch getrennt und es ist genau andersrum und man möchte den ehemaligen Ehegatten nicht mehr da drin haben. Dann genau muss man solche Vollmachten anpassen. Und das ist jederzeit möglich, selbstverständlich. Man widerruft die Vollmacht, die man bisher hatte, muss aber die Exemplare auch zurückholen. Richtig. Also wo hat man diese Vollmachten denn hinterlegt? Dann sollte man die zurückholen, dann werden die vernichtet oder je nachdem, in welcher Form man sie errichtet hat, und wirksam gemacht widerrufen, und man errichtet eine neue Vollmacht.
Verstehe. Das hört sich ja einerseits recht praktisch an, natürlich auch ein bisschen Arbeit und auch ein bisschen Sorgfalt, dass man überlegt, wo habe ich die Dokumente hinverteilt und so weiter. Also es ist schon ein sehr wichtiges Thema, ganz klar. Ja, nun haben wir über das Thema Vorsorgevollmacht umfassend gesprochen. Also sprich, dass man für sich selbst als Individuum Vorsorge trifft. Nun hat man ja als Eltern von insbesondere minderjährigen Kindern eine gemeinsame Verantwortung. Also beide sind erziehungsberechtigt und auch verpflichtet sozusagen. Beide müssen unterschreiben. Was ist denn, wenn ein Elternteil, ich sag mal, gesundheitsbedingt ausfällt und nichts regeln kann, vorübergehend oder dauerhaft? Was ist das etwas, was man mit in die Vollmacht aufnehmen würde oder wie geht man mit der Situation um?
Genau. Wenn beide Eltern sorgeberechtigt sind und ein Elternteil fällt weg, kann eben vorübergehend die Sorge nicht ausüben, dann sieht das Gesetz sogar vor, dass der andere Elternteil die Sorge dann alleine ausübt. Man kann aber auch diesen Fall als Vollmacht regeln. Man kennt das, mancher kennt das zumindest in Form von Reisevollmacht, wenn ein Elternteil verreist mit Kindern, fliegt zum Beispiel mit minderjährigen Kindern, dass der andere Elternteil für diesen Zeitraum und für diese Situation eine Vollmacht ausstellt. Man kann das aber eben auch als generelle Vollmacht für den anderen Elternteil gestalten, sodass man sich gegenseitig einsetzt und in dem Fall einer vorübergehenden Verhinderung durch Krankheit beispielsweise der andere Elternteil alleine handlungsfähig ist. Das hat den Vorteil, dass man dann schneller handeln kann, als wenn man jetzt erst über das Gesetz feststellen lassen muss, dass man die Sorge alleine ausübt, weil der andere eben nicht in der Lage ist. Da braucht man ja dann immer eine Feststellung, dann ist das Betreuungsgericht wieder damit beschäftigt.
Also, okay, das Thema hatten wir ja schon oder werden wir auch noch im Weiteren aufgreifen.
Genau.
Das heißt, Sie legen dann tatsächlich nahe, dass wenn Eltern noch minderjährige Kinder haben, dass die dann jeweils sowas in einer, in dem Fall dann gemeinsamen Vorsorgevollmacht jeweils mit niederlegen.
Sich gegenseitig einsetzen. Und auch da kann man wieder Vertrauenspersonen einbeziehen. Es kann ja auch der Fall eintreten, beispielsweise durch einen Unfall, dass beide Elternteile vorübergehend nicht in der Lage sind.
Stimmt.
Oder für die Kinder
das
noch gravierender.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen.
Genau. Dann kann man eben eine dritte Person bevollmächtigen. Großeltern, Vertrauenspersonen, die kann man einsetzen, sodass die dann auch die elterliche Sorge an einer Stelle übernehmen würden. Wahrnehmen würden für den begrenzten Zeitraum. Noch schlimmer für die Kinder, beide Elternteile versterben. Auch dafür können Eltern schon Regelungen treffen, sodass sie schon sagen, wer soll denn dann die Vormundschaft für dieses Kind oder die Kinder übernehmen.
Ist ja auch wieder so ein unangenehmes Thema, über das man nicht gerne nachdenkt und das man nicht gerne regelt. Also wir in der Praxis empfehlen ja, wenn minderjährige Kinder da sind, dass dann die Eltern so nicht genügend Vermögen da ist oder insgesamt in der Gesamtfamilie ein größeres Vermögen vorhanden ist, dass man eine sogenannte Risikolebensversicherung eben abschließt, damit der überlebende Elternteil oder die Kinder, wenn sie ganz alleine bleiben, halt versorgt sind. Das heißt, Sie sagen jetzt noch zusätzlich, ist zu regeln, wer dann im Fall der Fälle sich um die Kinder kümmert und in welchem Umfang.
Richtig, sonst setzt im Zweifel das Betreuungsgericht einen gesetzlichen Vormund ein und der handelt und der verfügt dann auch über dieses Geld, was Sie da zum Beispiel über eine Risikolebensversicherung als Absicherung zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Und das können Eltern individuell regeln, indem sie bestimmen, wer Vormund werden soll und auch Regelungen treffen können zur Verwendung des Vermögens. Auch das ist möglich. Das kann man dann individuell ansehen. Ist ja auch eine Frage, wie viel Vermögen handelt es sich? Was ist zu regeln? Vielleicht ist ein größeres Vermögen da, was zu verwalten ist. Vielleicht hat man auch eine Person, wo man sagt, die kann sich sehr gut um die Kinder kümmern, die kann sich aber nicht um die Finanzen kümmern. Vielleicht teilt man die Verantwortung auch. Das ist wieder individuell, was man besprechen muss, aber eben, wo die Eltern auch Handlungsmöglichkeiten haben und das tatsächlich festlegen können.
Das können Sie natürlich nur zu guten Zeiten sozusagen regeln. Also wenn Sie bei Kraft und Gesundheit und Verstand eben sind. Das heißt, es ist definitiv ein Thema, mit dem man sich als Eltern an irgendeinem Zeitpunkt auch unbedingt befassen sollte, wenn man Kinder bekommt.
Wichtiger Punkt und Teil der elterlichen Verantwortung an der Stelle.
Vielleicht, wenn wir jetzt nochmal einen Blick drauf werfen, wir haben jetzt gesprochen über Vollmacht, Generalvollmacht. Wir hatten ja auch über die Patientinnenverfügung gesprochen. Das haben wir noch nicht so richtig vertieft. Wenn wir da vielleicht einfach nochmal ein bisschen näher drauf eingehen wollen, wäre mein Vorschlag.
Die Patientenverfügung ist mein Wille, wie möchte ich persönlich behandelt werden in einer medizinischen Notsituation, in einem medizinischen Akutfall. Es ist sehr wichtig, diese Vorsorgevollmacht von dieser Patientenverfügung zu unterscheiden. Und gerade bei der Patientenverfügung tun sich viele Menschen schwer, Man hat Angst vor der Apparatemedizin, Angst, dass über den eigenen Kopf entschieden wird. Die Frage, was soll ich denn da reinschreiben in so eine Patientenverfügung?
Braucht man die denn dann überhaupt? Also wenn man die anderen beiden Dokumente hat, also eine Vorsorgevollmacht, eine Generalvollmacht, den Schlüssel, brauche ich dann noch zusätzlich eine Patientenverfügung?
Die Patientenverfügung regelt etwas ganz anderes, nämlich nicht dieses rechtliche Dürfen, sondern meinen Behandlungswunsch. Insofern ist es erstmal was völlig anderes. Ich brauche es immer dann, wenn ich selber darüber entscheiden möchte, selbstbestimmt, wie ich in einer Krankheit oder in einem beginnenden Sterbeprozess behandelt werden möchte. Das, was wir immer unter selbstbestimmtem Sterben, selbstbestimmtem Leben betrachten, was ja auch Bedeutung gewonnen hat und in den Fokus gerückt ist, genau das ist hier gemeint bei der Patientenverfügung. Wenn ich jetzt an meinen Bevollmächtigten denke, dann nehme ich dem auch viel Last ab, wenn ich selber regel, wie ich behandelt werden möchte. Wenn ich nichts regel, sind wir bei dem Fall, ich habe einen Bevollmächtigten eingesetzt im besten Fall, dann muss der entscheiden. Das muss er nach meinem mutmaßlichen Willen, der muss dann überlegen, was hätte ich denn gewollt, wenn ich jetzt gefragt werden könnte. Aber das ist ja nicht unbedingt immer so einfach. Man hat da vielleicht auch nicht so im Detail immer drüber gesprochen.
Manche Man hat vielleicht im Detail auch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Also ich stelle mir das sehr schwierig vor. Ja. Da überhaupt. Aber natürlich, klar, wenn ich das jetzt so ein bisschen tiefer auch mir mal vor Augen nehme, dann ist das sicherlich auch eine Pflicht, die man letztendlich vielleicht auch hat vor jemandem, die oder den man bevollmächtigt, dass man einfach sich da Gedanken macht.
Es ist ja eine Last für den Bevollmächtigten. Man stellt sich das jetzt vor, bleiben wir ein bisschen bei dem klassischen Beispiel, was wir uns vielleicht lieber vorstellen als andersrum, dass die Eltern in der Situation sind im hohen Alter und kommen in so eine Lage und die Kinder müssen entscheiden. Die Kinder sind bevollmächtigt und müssen jetzt entscheiden. Die sind aber in so einer auch in gewissen Ausnahmesituationen, Notsituationen und müssen jetzt zusätzlich auch noch Entscheidungen über Behandlungen treffen. Das ist ja eine Last, die da entsteht. Und ich möchte jetzt mal darauf eingehen, wofür braucht man überhaupt die Patientenverfügung? Wenn man sich darüber klar geworden ist, wann die zur Anwendung kommt, dann wird es für einen persönlich leichter, sie zu erstellen.
Das ist ein guter Punkt. Also wenn Sie vielleicht noch mal kurz dazu Stellung nehmen, wann kommt sie denn zur Anwendung?
Genau. Wenn man als Patient zum Arzt oder ins Krankenhaus kommt, wird man ja immer selber gefragt, was man für eine Behandlung möchte. Da braucht man auch nicht mehr geschäftsfähig zu sein, da reicht eine natürliche Einwilligungsfähigkeit. Solange ich also noch so halbwegs in irgendeiner Weise wahrnehme, was passiert da mit mir, habe ich so eine Einwilligungsfähigkeit. Und dann muss man nicht mal sprechen können. Es reicht, wenn man sich mit Gesten, mit Nicken oder noch wie auch immer verständlich machen kann, solange eben die Ärzte das Gefühl haben, dass man das so ungefähr versteht, was vorgeht. Und solange das der Fall ist, wird man auch immer selbst gefragt.
Okay.
Und dann sind wir nicht beim Anwendungsfall der Patientenverfügung. Da bin ich immer noch bei meiner persönlichen Erklärung. Erst wenn wir jemanden haben, der keine Einwilligungsfähigkeit, keine Einsichtsfähigkeit mehr hat, dann muss ich ja erst fragen, so wie wollen wir jetzt über diesen Menschen, über diesen Patienten entscheiden?
Ja, das ist eigentlich so der Fall, mit dem wir uns alle nicht befassen wollen. Dass das
richtig, damit wollen wir uns nicht befassen. Und jetzt setzen wir eine Patientenverfügung auf. Jetzt nehmen wir das große Beispiel, auch die große Angst, die ich mit Mandanten besprochen habe jetzt in der Zeit der Pandemie. Ich komme ins Krankenhaus und muss beatmet werden aufgrund von Covid. Passiert das dann nicht mehr, weil ich eine Patientenverfügung aufgesetzt habe? Natürlich passiert das. Natürlich werden Akutmaßnahmen ergriffen. Und natürlich werde ich beatmet, wenn man ja weiß, das ist jetzt ein temporärer Zustand, das wird wieder besser. In der Patientenverfügung regeln die Menschen in der Regel die Situation, in der sie sich in einem Sterbeprozess befinden oder in einer krankheitsbedingten Situation, die unweigerlich und nach Meinung von mindestens mal zwei Ärzten zum Tode führt.
Okay, das heißt, wir haben die Unterscheidung zwischen einer akuten Situation der Lebensbedrohung und einer quasi Phase, wo man schon in einer Situation ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da Graubereiche gibt. Es ist sicherlich nicht immer so ganz einfach, auseinander zu dividieren. Aber vom Prinzip her, jetzt Covid war ja eine sehr plötzliche, akute, generelle Konstellation, in die wir alle da quasi hineingeraten sind. Insofern nochmal eine besondere Situation. Aber hier, wenn wir jetzt mal von einem Unfall vielleicht auch sprechen, das ist ja dann tendenziell auch eher eine akute Situation, im Gegensatz zu einer lebensbedrohenden Krankheit, die vielleicht dann auch in ein Stadium kommt, wo Ärzte sagen, es ist jetzt keine Heilungsmöglichkeit mehr gegeben. Und dann ist natürlich die Gesamtkonstellation nochmal eine andere.
Genau, und wenn Sie jetzt in einer solchen Situation sich befinden, dass Sie eine unheilbare Krankheit haben, die zum Tode führen wird, und wir dieses Stadium erreicht haben, wo eine eigene Einwilligung und Einsichtsfähigkeit nicht mehr vorhanden ist, also wir sind ja schon dann in einem Prozess, entweder unmittelbar vor einem Sterbeprozess oder wirklich schon im Beginn des Sterbeprozesses, dann lege ich fest, wie möchte ich da behandelt werden. Möchte ich dann noch länger lebensverlängernde Maßnahmen haben? Ja oder nein? Möchte ich künstlich ernährt werden? Ja oder nein? Das sind Entscheidungen, die man dann treffen kann. Aber man hat eben eine sehr eingegrenzte Lebenssituation dann. Man ist selber nicht mehr in der Lage, aber man ist auch nah an einem Sterbeprozess. Und da muss man entscheiden, wie möchte ich damit umgehen. Und das wird etwas einfacher, wenn man sich über diesen engen Anwendungsbereich klar wird. Wie wichtig ist mir zum Beispiel Schmerzlinderung? Möchte ich lieber bei Bewusstsein sein, egal unter welchen Bedingungen? Oder möchte ich lieber Schmerzlinderung, auch wenn ich dann vielleicht nicht mehr bei Bewusstsein bin? Also in meiner hochgradigen Morphingabe ist man eben nicht mehr bei Bewusstsein. Aber man hat auch keine Schmerzen zu leiden. Immer in diesem ganz engen Anwendungsbereich, in einem Sterbeprozess, in einer Krankheit, die auf den Tod, unweigerlich in den Tod mündet, ja.
Wobei auch das wieder nicht immer so eindeutig feststellbar ist.
Das
also
ist richtig.
Hört sich für mich so ein bisschen auch an, wie wenn das eben auch vielleicht ein Dokument ist, was sich über Zeit verändert. Also je nach Lebenserfahrung und Lebensumständen, dass man da vielleicht einfach auch eine unterschiedliche Meinung dann oder eine sich verändernde Meinung im Leben entwickelt.
Kann man das ist auch so wichtig für die Wirksamkeit eines solchen Dokumentes. Die Rechtsprechung stellt auch sehr darauf ab, dass es etwas Individuelles ist, was man da erstellt. Deswegen auch wieder der Punkt der Beratung, dass man sich darüber klar wird. Und man kann auch in diesem Dokument sehr gut die eigene Lebenserfahrung einbringen. Das sollte man dann auch persönlich mit aufnehmen. Man kann mit aufnehmen, was hat man für religiöse Einstellungen. Das spielt ja auch eine große Rolle bei der Behandlung. Nicht nur die Erfahrung, was hat man vielleicht erlebt bei Angehörigen, bei anderen Personen. Was hat man für eine religiöse Einstellung? Wie möchte ich, dass nach dem Tod mit mir umgegangen wird? Möchte ich eine Obduktion zustimmen? Wie möchte ich eine Totensorge? Auch das kann man mit aufnehmen. Alles wichtige und sehr individuelle Entscheidungen.
Also ich hätte jetzt gedacht, dass man sowas eher in ein Testament vielleicht reinnimmt. Aber da sagen Sie, dass das eher in eine Patientenverfügung
mit reinkommen würde. Ja, das würde ich durchaus in diese Vorsorgedokumente mit aufnehmen. Also wir haben auch schon den Fall gehabt, ganz praxisnah von einem Mandanten. Der hat dann seine Tante beerdigen müssen, hat das alles hinter sich gebracht, hat dann angefangen, die Wohnung aufzuräumen, das Testament gefunden, hat den Umschlag geöffnet. Da stand dann als erstes drin, wenn ich mal sterbe, möchte ich wie folgt beerdigt werden. Das war leider zu spät, weil das hat dann keiner gesehen.
Das ist natürlich auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt, den Sie da ansprechen, nämlich der Praxis. Also wie wird es denn gelebt oder wie kann es in der Praxis dann umgesetzt werden? Und das hatten Sie ja vorhin auch schon gesagt, das Dokument muss gefunden werden, beziehungsweise dann eben auch entsprechend hinterlegt sein.
Genau, deswegen der Eintrag im Bundeszentralregister, das kostet, glaube ich, 16 Euro, es eintragen zu lassen. Mhm. Dafür ist es dann in dem zentralen Register
die gespeichert. Die Vollmacht oder trägt man da auch die Patientenverfügung
ein? Man trägt ein, was man für Dokumente errichtet hat. Es wird es ist quasi angekreuzt, derjenige hat eine Vorsorgevollmacht und er hat eine Patientenverfügung. Da wird eingetragen, wer ist bevollmächtigt und wo liegen die Dokumente. Aha. Mehr nicht, die werden nicht dort hochgeladen. Also okay. Man muss auch keine Sorge haben, dass jetzt alle Welt die Dokumente einsehen kann. Dem ist nicht so, sondern es ist absolut vertraulich natürlich. Aber das Krankenhaus zum Beispiel kann nachschauen, gibt es denn für diesen Patienten eine Vollmacht und gibt es eine Patientenverfügung und kann sich die dann durch Kontakt mit dem Bevollmächtigten zur Verfügung stellen lassen.
Aber apropos alle Welt die Dokumente einsehen kann, da wäre für mich auch die praktische Frage, wenn ich jetzt in so einer Vorsorgevollmacht alles regle von A bis Z und gehe dann auf die Bank, weil da irgendwo eine Vollmacht noch vergessen wurde einzutragen bei irgendeinem Girokonto, lege ich dann mein Gesamtdokument mit allen Regelungen einmal tutto completi der Bank vor?
Das kommt darauf an, wie Sie die Vollmacht erstellt haben. Also was man nicht vorlegen muss, ist die Patientenverfügung. Wenn man eine solche Vollmacht notariell macht, dann gibt es Notare, die nehmen die Patientenverfügung direkt mit auf. Ich empfehle immer, es mindestens in zwei Dokumenten zu machen, weil ich, wie Sie auch eben sagten, der Meinung bin, man ändert es öfter und man ändert es vielleicht auch in unterschiedlichen Abschnitten. Also man schaut sich die Vollmacht an oder die Patientenverfügung und hat einen anderen Änderungsrhythmus diesbezüglich. Und dann finde ich auch, die Patientenverfügung geht jetzt niemandem was an, wo ich mit meiner Vollmacht hingehe. Man kann aber von einem Notar auch immer eine auszugsweise Exemplar sich machen lassen, so eine Teilausfertigung heißt es dann. Und kann dann damit zum Beispiel zur Bank gehen. Das geht auch, ja.
Ah ja, das ist dann eine praktische Anwendung. Das ist doch schon mal ein ganz guter praktischer Tipp, finde ich, dass man sich solche Dinge dann auch im Umgang eben mit überlegt.
Und man muss sich immer klar sein bei der Patientenverfügung. Die Patientenverfügung in der Praxis ist natürlich auch kein Dokument, was sich jemand im Notfall durchlesen wird. Deswegen bin ich auch der Meinung, man regelt die Dinge, die man regeln möchte, gerne auch etwas ausführlicher, weil der Arzt, der sie zur Anwendung nehmen wird, sie auch immer erst in Ruhe prüfen wird. Also Beispiel, jemand geht aus dem Büro, bricht dort zusammen und es kommt der Notarzt liest keine Patientenverfügung. Selbst wenn sie mit dem Ding daneben stehen und damit wedeln, das kann der gar nicht. Der wird erstmal handeln und eine Notfallversorgung machen. Das heißt, immer erst bei einer weitergehenden Behandlung kann man dann mit der Vollmacht agieren und kann sagen, so in der Verfügung steht jetzt Folgendes drin, was der Vollmachtgeber hier möchte und dann wird danach gehandelt werden.
Also dazu brauchen Sie dann die Person, die die Vollmacht eben auch entsprechend umsetzt und ausüben genau. kann, um eben diesen Willen dann auch entsprechend kundzutun.
Da, genauso wie Sie das ausdrücken, ist es richtig. Da sieht man, wie die beiden Dokumente ineinander greifen. Mhm. Der Bevollmächtigte, der hat die Vollmacht und damit die Möglichkeit, meinen Willen, den ich in der Patientenverfügung niedergelegt habe, auch umzusetzen. Da greift es ineinander. Und das muss sehr gut dann auch aufeinander abgestimmt sein, damit es dann nachher in der Praxis auch so wirkt, wie ich mir das vorher vorgestellt habe und bestmöglich zum Einsatz kommen kann. Und dafür ist dann wiederum die Beratung so wichtig. Und das bin ich halt der Meinung, auch wieder aus meiner Erfahrung heraus, dass Formulare oder Internetangebote das einfach nicht leisten, weil den Menschen klar sein muss, was tue ich und wie greift es ineinander und wie ist es individuell auf meine Situation abgestimmt. Und da kann es hilfreich sein, sich die Beratung in Anspruch zu nehmen, auch wenn sie vielleicht erstmal irgendwo was kostet. Aber im Endeffekt dann wieder spart, wenn es richtig umgesetzt wird und ich vielleicht nicht Zusatzmaßnahmen brauche oder alles in die falsche Richtung
verstehe. Läuft. Apropos Kosten, wie funktioniert es denn? Wie wird sowas berechnet? Also rechnen Sie mit einem Stundenhonorar ab oder wie funktioniert das, wenn man sich so beraten lässt zum Thema Vorsorgevollmacht?
Wir persönlich machen das nach Aufwand dann immer und stimmen das mit dem Mandanten dann ab.
Aufwand bedeutet Zeitaufwand?
Genau, oder? Zeitaufwand. Mhm. Genau, richtig. Also. Ja, aber es gibt natürlich unterschiedliche Modelle. Mhm. Eben gerade, wenn man aufs Internet jetzt geht, gibt es kostenlose Angebote, beginnend damit, bis hin zu sehr, sehr günstigen Angeboten, wo Sie für 10 Euro oder was weiß ich, beginnend Formulare runterladen können, bis zum Kurzfragebogen und natürlich verschiedene Vergütungsmodelle von anderen Anwälten oder Beratungsstellen.
Gut, da wäre unsere Empfehlung dann einfach zu sagen, man muss sich im Vorfeld informieren, sich das anschauen. Grundsätzlich soll ja unser Podcast heute auch dazu dienen, dass man so ein bisschen einen Einstieg bekommt, dass man die Themenfelder jetzt auch kennenlernt und weiß, worum kann ich mich überhaupt kümmern, in welche Richtung muss ich denken, kann ich denken, vielleicht auch eine Reihe von Fragen so zu formulieren. Gibt es noch irgendwas, Frau Feigl, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben würden, so Richtung Abschluss der Sendung, der Folge?
Ja, ich würde jedem raten, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen, auch wenn es schwierig ist, aber es ist das allemal wert und wichtig und aus meiner Erfahrung sind die Mandanten dann auch beruhigter, wenn sie diese Dinge mal geregelt haben. Es ist ein bisschen anstrengend in der Zeit, wenn man sich da einlesen muss und sich damit beschäftigt. Die Beratung erleichtert es etwas, aber am Ende des Tages sind die Mandanten dann doch zufrieden, wenn sie sagen, ich habe eine gute Regelung getroffen und weiß, dass meine Angelegenheiten geregelt sind.
Ja, das kann ich mir super gut vorstellen. Also ganz im Sinne von Wert und Wohlsein. Also es ist wirklich dann etwas, was zwar viel Arbeit macht an einem bestimmten Punkt, aber wenn man es dann mal grundsätzlich geregelt hat, ist es sicherlich so, dass dann erstmal eine Weile Entspannung da ist, weil man weiß, da hat man eben Vorsorge getroffen.
Genau.
Grundsätzlich ist es ja so, dass wir immer sagen, Fragen nehmen wir gerne auf, fragen@wertundwohlsein.de, schreiben Sie uns und ich bin mir sicher, dass, also wenn viele Fragen kommen, wir auch dann nochmal in einer weiteren Folge eben Stellung nehmen. Und wie gesagt, den Kontakt zu Rechtsanwältin Vera Feigl finden Sie in unseren Shownotes wie gewohnt.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie heute wieder bei uns waren. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Themenwünsche und Fragen greifen wir gerne auf. Schreibt uns, schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de. Danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr findet ihr auch auf unserem Blog auf wertundwohlsein.de. Also in diesem Sinne, stay tuned, wie es so schön heißt. Thank you.